Literadio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Ja, herzlich willkommen bei Literadio. An diesem Nachmittag bei mir zu Gast, mir gegenüber, herzlich willkommen Elias Hirschl. Hallo.
Hallo, danke schön.
Salonfähig, so dein aktueller Roman, der bei Zschollner erschienen ist, über den wir heute ein bisschen plaudern möchten. Österreich hat ja eigentlich eine ganz spezielle Situation. Wir haben ja zumindest in Europa das jüngste Staatsoberhaupt. Er ist diesen Sommer 35 geworden und ich habe es mir angetan heute. Ich habe auf Amazon geschaut, es gibt tatsächlich 9 Bücher von und über ihn mittlerweile. Man könnte ja schon sprechen, ein ziemlicher Erfolgsmann, wenn man so will. Und da kann man natürlich verstehen, dass jemand so einen Erfolgsmann auch anhimmelt. Und genau das tut ja dein Ich-Erzähler in deinem aktuellen Roman. Worum geht es genau?
Es geht hauptsächlich um eben eigentlich einen eher unwichtigeren Typen in der Jugendvorfeldorganisation von der Mutterpartei quasi, die im Buch Die Mitte Österreichs heißt und die Jugendorganisation heißt Die Junge Mitte. Und der Protagonist will werden wie der große Parteiobmann, himmelt ihn an, eifert ihm nach. Und das meiste, was er schafft, ist, dass er irgendwie den Schlüssel für seine Wohnung bekommen hat, um die Blumen zu gießen, während er nicht da ist. Und der Rest ist dann so ein bisschen sein Wunschträumen, wie er gerne wäre. Ja.
Gut, das ist die eine Geschichte, aber wir reden ja hier von den Jungfunktionären einer christlich-sozialen Partei, wenn man so will, ein bisschen neoliberal, ein bisschen neokonservativ. Es wird ja der Gesellschaft aktuell auch nachgesagt, dass sie sehr nihilistisch geworden ist, dass der Narzissmus immer stärker zunimmt tatsächlich. Und so Menschen wie Trump zum Beispiel haben es ja vorgemacht, wie es funktioniert. Aber deine Protagonisten, nicht nur dieser Julius Varga, der Parteichef, sondern eben auch seine Funktionäre, funktionieren doch noch ein bisschen anders, würde ich sagen. Wie würdest du jetzt die Monis, die Karls, die Katis und die Julius und so weiter beschreiben?
Genau, die haben schon sehr, eigentlich oft sehr klar formulierte Ziele irgendwie und so wie ich es darstelle oder so wie ich es dann selber verstanden habe, sind das oft Leute, die sich halt eigentlich einreden, sie würden total was dazu beitragen, dass die Welt besser wird irgendwie und meiner Ansicht nach halt dann genau dagegen arbeiten in Wirklichkeit und dann eben immer wieder darauf pochen, dass sie Mitgefühl zeigen und dann aber trotzdem hinterrücks halt dann, was weiß ich, eben die für die Balkanroutenschließung eintreten und sowas und gleichzeitig aber dann irgendwie Hilfe vor Ort als total humanistisch darstellen wollen. Genau, und gerade die Jungen haben ein bisschen so vorgeblich immer dann doch ideologische Ziele und in Wirklichkeit sind sie oft meistens einfach nur dabei, sich da irgendwie die Karriereleiter hochzuarbeiten und es kommen im Buch sehr viele oberflächliche Begegnungen vor. Also es gibt keine wirklich zwischenmenschlichen Gespräche im ganzen Buch. Im Endeffekt führen alle nur Monologe miteinander und checken sich die ganze Zeit gegenseitig ab. Kann ich vom Gegenüber, bringt mir der irgendwas? Kann ich durch den ein bisschen in der Rangordnung aufsteigen oder kann ich irgendwas von dem kriegen? Und es finden keine wirklichen Gespräche statt.
Weil du sagst so, was kann ich von dem anderen haben? Du beschreibst irgendwie ein ziemlich perfides Punktesystem. Wie funktioniert das?
Genau, dass er inspiriert ist von einem echten Punktesystem. Also das gab es ja vor, das ist wahrscheinlich auch schon wieder 2011 oder 10 oder sogar, ist von der Schülerunion aufgeflogen, dass es halt irgendwie in der Schülervertretung Listen gab mit im Endeffekt halt einfach wirklich extrem kindisch, so wer mit wem schmust und wer mit wem schläft, aber dann basierend auf wer welchen Rang hat in dieser Schülerunionsordnung, kriegt man halt Punkte, je nachdem. Genau, das habe ich ins Buch reingenommen und nochmal ein bisschen übertrieben dargestellt, dass es halt in den ein bisschen älteren Organisationen auch existiert. Habe jetzt festgestellt, es gab genau dasselbe Ding bei den Republikanern in den USA, weil es Ermittlungen gegen Matt Gaetz gab, weil er minderjährige Prostituierte irgendwie engagiert hat und im Zuge von dem ist dann auch aufgetaucht, dass sie so im, wie heißt das dort dann, im Haus, im Abgeordnetenhaus, ich weiß nicht ganz, dass es da genau das Gleiche gab. Auch halt Listen, wer mit wem schlaft, aber das sind halt mit bis Ende 30-Jährige und ja, scheint leider ein bisschen universeller zu sein.
Das bringt mich auch gleich zu dem Punkt, so wie du das beschreibst, klingt das so, als hättest du schon lange dich mit dem Thema auseinandergesetzt oder es wäre so irgendwie ein Sammelpott aus jahrelangen Dingen, die dir aufgefallen sind. Wie hast du recherchiert oder was steckt jetzt alles in Salonfähig so drinnen?
Die erste Fassung war 2018 fertig eigentlich, also da stand dann irgendwie so die erste grobe Fassung, wo ich ganz froh bin, dass die noch ein paar Überarbeitungsschritte hatte dazwischen, weil es... weil das Narrativ überhaupt noch keinen Sinn gemacht hat und alles und das Ende war komplett anders. Damals war halt die Wahl 2017 von ÖVP, FPÖ noch relativ neu und wie schon gesagt, also von Sebastian Kurz ist auch eine neue Biografie rausgekommen, die der Paul Ronsheimer, glaube ich, heißt der, geschrieben hat von der Bild-Zeitung. Das war ein Propagandabuch vom Feinsten, das war richtig, vor allem auch so 160 Seiten lang nur, glaube ich, also stand da gar nicht so viel drin. Also zwei, drei Stellen, die vorgeblich so ein bisschen kritisch waren und in Wirklichkeit halt echt das ganze Ding echt nur so ein anhimmelndes Buch war irgendwie. Ich glaube, das hat sehr starke Auswirkungen gehabt, auf welche, über welche Themen ich dann geschrieben habe. Die Schülerunionssachen und sowas sind halt Sachen, die sind mir von meiner Schulzeit noch, also dann im Nachhinein eingefallen, dass das damals schon Gesprächsthema war und ich komme jetzt aus einer eher linken Wiener Schule, also in meinem direkten Freundeskreis war jetzt niemand in der Schülerunion, aber man trifft dann schon. Witzigerweise im Poetry Slam habe ich zwei, drei Leute kennengelernt, die halt als Jugendliche in der Schülerunion waren, weil halt gerade so in, weiß ich nicht, wenn du in Leoben aufwachst oder in, irgendwo in Oberösterreich und dann sind das halt die einzigen Vereine, die irgendwie Fußballspiele organisieren oder irgendwelche Volksfeste oder was weiß ich und stolpert man da sehr schnell rein, glaube ich.
Du hast es natürlich oft sehr überzogen dargestellt, was deine Protagonisten in dem Buch alles so erleben. Aber das sind dann schon ein paar Dinge, wo einem manchmal auch so das Lachen im Hals stecken bleibt. Zum Beispiel, was du schon gesagt hast, da gibt es eben diese Szene immer mit dem Bettler, dem er natürlich aber kein Geld gibt. Also Geld kriegt er nicht, aber er kriegt immer
nicht mehr.
Nicht mehr, genau. Aber er quasi hat sich so konditioniert wie ein pavlovschen Hund, indem er sich jedes Mal mit einer Sachertorte belohnt, was dazu führt, dass er jedes Mal, wenn er einen Bettler sieht, dann irgendwie gleich einen wässrigen Mund nach Sachertorte kriegt. Oder was auch ganz schräg ist, ist natürlich diese Diskussionen mit seinem Kollegen über die Ästhetik von Terroranschlägen.
Das sind, glaube ich, beides Beispiele für dasselbe Ding gewesen, dass man so soziale Themen und eben so Sachen wie Mitgefühl und Mitleid irgendwie, dass der Protagonist das so komplett abgekapselt von sich selber irgendwie wahrnimmt und wo man eben das Gefühl hat, so, er ist der Bettler komplett wurscht, aber er will sich darauf trainieren, irgendwas Gutes zu machen, damit er dann sich selber als guten Menschen glaubhaft darstellen kann. Genau, bei den Terroranschlägen war das Gleiche, dass es, also erstens hat es mich fasziniert, weil ich tatsächlich ein paar Zitate gefunden habe, eben von, ich glaube, Damien Hirst und noch irgendeinem anderen, die halt wirklich rein so auf die Ästhetik von 9-11 eingegangen sind und dann, das sind so absurde Diskussionen geworden.
Also so vollkommen losgelöst vom Kontext.
Genau, so als könnte man das eben so komplett, oder vielleicht kann man das eh, ich weiß nicht, aber so als könnte man das komplett unabhängig von, also die Ästhetik von der Ethik trennen irgendwie.
Ja.
Ich habe das dann deswegen, weil ich auch überlegt habe, ob ich das Kapitel drin lasse oder nicht drin lasse. Ich habe es dann drin gelassen, weil ich das eine ganz gute Parallele sehe zu, wie eben zum Beispiel mit Flüchtlingspolitik umgegangen wird oder sowas in die Richtung. Also weil da auch ganz oft sehr, sehr abstrakte, vom Menschen losgelöste Begriffe und Aussagen verwendet werden, um Wähler eben vergessen zu lassen, dass es da wirklich um individuelle Menschen mit echten Gefühlen geht so. Und das halt als Beruf zu machen, glaube ich, also ich stelle es mir zumindest so vor, dass das wirklich eine Auswirkung darauf hat, wie man das wahrnimmt. Und ich glaube nicht, dass wenn man in der ÖVP-Regierung arbeitet, dass man dann da noch gut mitfühlen kann, sondern ich glaube, dass die das ganz getrennt voneinander wahrnehmen müssen, die abstrakte Politik und die realen Auswirkungen, die das hat irgendwie.
Aber glaubst du, dass es eine eigene neue Art von Politiker, Politikerinnen innen ist, die da jetzt quasi über uns regieren, so wie du es beschreibst, die es wirklich schaffen, Politik als Berufshülle, als Anzug zu sehen, der man sich anzieht, wenn man in diese Position tritt, dann benutzt man bestimmte Plattitüden, ganz gut veranschaulicht auch im Buch, wie er diesen Überlebenden bei der KZ-Veranstaltung trifft auf der Toilette. Und wenn es dann vorbei ist oder wenn man privat ist, zieht man sich aus und ist ein völlig anderer Mensch. Ist das möglich?
Also ich glaube, das war auch oft so. Ich glaube, dass es das früher auch schon gegeben hat. Ich glaube aber, dass es mehr geworden ist oder dass halt in der Politik so eine Art, eben, also ich weiß nicht, ob der Vergleich richtig ist, aber ich vergleiche es eben immer so mit Sportarten, dass es halt quasi wie Skispringen, weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich wie Skispringen erfunden worden ist, haben alle komplett verschiedene Figuren ausprobiert, haben geschaut, was funktioniert am besten irgendwie. Und je länger so ein Sport existiert, desto mehr gleichen sich alle einander an, weil sie rausfinden, ah, wenn ich den Telemach mache, dann fliege ich länger. Ich stelle mir das in der Politik so ein bisschen ähnlich vor, dass alle halt feststellen, ah, okay, wenn ich genau diese rhetorischen Sachen mache, wenn ich genau solche Formulierungen eher vermeide, keine Fehler eingestehe, immer so tue, als wäre eh alles, also als hätten wir eh alle Wahlversprechen eingehalten. Und ich glaube, dass da so eine Art Optimierungsprozess stattfindet und sich deswegen, dass verschiedene Parteien auch immer mehr aneinander angleichen. Im deutschen Wahlkampf habe ich es jetzt ganz lustig gefunden, weil also da war so mein positives Beispiel ja immer noch die Grünen irgendwie, aber selbst da habe ich das Gefühl, die Annalena Baerbock redet trotzdem ganz genau wie die anderen, weil sie halt einfach genau weiß, das funktioniert eher. So als einzig positives Gegenbeispiel ist mir jetzt wieder, vorher auch schon, aber jetzt einfach wieder die KPÖ in Graz eingefallen. Und zwar gar nicht, dass die jetzt da wirklich so arg gewonnen haben oder was, aber einfach, wenn man sich Interviews mit Leuten von der KPÖ dort anschaut, der Mirko Messner oder die LKK, glaube ich, oder die reden einfach normal. Das sind so die einzigen normalen Leute in der ganzen Gesprächsrunde, die einfach auf Fragen antworten und nicht vorformulierte Statements nochmal und nochmal abgeben, sondern halt wirklich einfach von denen kriegst du Meinungen zurück. Und das glaube ich, stirbt so ein bisschen aus.
Also wie ich noch jünger war, hat man so manchmal den Eindruck gehabt, man weiß, bei welchem NLP-Trainer der war, bei wem der war, so auf die Art, weil es eben diese verschiedenen Schulen gab, ja, dann sozusagen. Du hast doch schon das Wort Selbstoptimierung benutzt und genau das trifft, glaube ich, auf die handelnden Personen in deinem Buch ganz gut zu und vor allem auch auf den Protagonisten. Es geht hier ganz viel um eine Selbstoptimierung und er verwendet ja auch immer das Wort Authentizität und höhlt es so dermaßen aus. Und mir ist dann eingefallen, ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von einem deutsch-koreanischen Philosophen, der diese Art von Authentizität als die neue Pornografie beschreibt. Dass diese neue Authentizität, oh, schwieriges Wort, darin besteht, dass man sich vollkommen nach außen darstellt, dass alles...
Dass das so fetischisiert
total,
wird.
Fast, total, total. Und dass alles nach außen offengelegt wird, egal wie fundiert oder wie echt es denn tatsächlich ist. Aber man baut sich ja so eine eigene Art von Außen-Innen-Leben, das man herzeigen kann.
Das sind so ein bisschen zwei Sachen, glaube ich, weil das eine ist ja... Ich vergleiche immer gern Kurz und Norbert Hofer irgendwie so ein bisschen, weil beim Norbert Hofer gibt es ja auch so total Familienfotos, so gestellte und was weiß ich. Und das gibt es von Kurz fast nicht, glaube ich. Also so, dass er wirklich eher in Privataufnahmen oder sowas, gibt es ja von ihm sehr wenig bis
das
gar nicht.
Das sind ja auch die Gerüchte in seinen Beziehungen, oder?
Ja, das ist auch furchtbar. Das ist echt auch irgendwie im... Ja, das ist einfach... Die müssten Diskussionen... Das geht ja auch niemandem was an, mein Gott. Genau, da wüsste ich gar nicht, ob man dem das abkaufen würde, so was weiß ich, eher beim Mittagessen zu Hause oder irgendwie sowas. Also ich glaube, das würde nicht funktionieren. Von daher finde ich es ganz lustig, weil... Da ist Authentizität dann irgendwie was völlig anderes bei einem, glaube ich. So das andere ist diese eben, also was mir auch im Alltag und was mir halt, was ich selber total mitkriege, halt eben so Selbstdarstellung auf Instagram vor allem oder auf Social Media halt generell. Mir ist jetzt wieder gesagt worden, es ist so Bubble-abhängig, aber ich finde es zumindest bei mir ist noch so, auf Instagram, es deprimiert mich einfach wahnsinnig, weil alle wirklich nur die ausschließlich positiven Momente in ihrem Leben wiedergeben irgendwie. Ja. Und man hat dann das Gefühl, alle außer man selber haben das beste Leben und ich bin der Einzige, der jetzt gerade nicht am Strand liegt. Ja. Und
das Interessante ist ja dazu, finde ich, dass diese Medien ja eigentlich so funktionieren, dass die Algorithmen ja eher nach den negativen Dingen suchen und die ja pushen, weil Negatives eigentlich viel interessanter ist. Eben, die Leute bei der Stange halten und gleichzeitig hat man eben, wie du sagst, irgendwie nur die tollen Hawaii-Fotos von irgendwelchen Leuten.
Deswegen meine ich, vielleicht bin ich in der falschen Bubble, weil auf Instagram gibt es ja auch genug Impfgegner-Zeugs und sowas, aber das kriege ich, glaube ich, nicht wirklich mit. Genau, aber von wegen Selbstoptimierung ist, glaube ich, eben so Social Media in die Richtung ganz viel, dass man halt einfach... konstant überlegt, wie stelle ich mich jetzt da selber da online irgendwie und das war früher definitiv weniger der Fall, glaube ich. Genau, und da funktioniert es dann aber auch nur, wenn man irgendwie das Gefühl hat, die Person ist wirklich so drauf und nicht völlig gestellt irgendwie dann.
Wobei man ja sagen muss, die Monis, Katis, Chaos und wie sie auch immer heißen in deinem Buch, Also die sind ja wirklich dumm, denen fehlt ja einfach wirklich ganz viel Geschichtswissen sozusagen. Ja. Sie landen irgendwann am Akademikerball. Mhm. Und wo dann der Vizekanzler eine Rede hält mit der Kornblume im Revers und wo dann das Kommentar dazu ist, ja, die Kornblume ist eine wunderschöne Frühlingsblume und die Nationalblume von Estland, Punkt.
Ja. Wenn ich komplett abschweifen darf, aber das war, ja. Weil das Buch ja ursprünglich daraus entstanden ist, dass ich beim Aktionstheater-Ensemble, also Wiener Theater-Ensemble, eben beim Stück mitgeschrieben habe und da sind ein paar Monologe übrig geblieben und ein paar, die es ins Stück geschafft haben, habe ich auch nochmal verwenden dürfen. Und da habe ich den Auftrag bekommen vom Regisseur quasi, schreib ausschließlich positive Monologe, also nichts Negatives, nur positiv, ausschließlich positive Sachen. Und also, ich glaube, das hat sich so ein bisschen durchs Buch durchgezogen jetzt eben, dass da, wenn da die Kornblume vorkommt, na, er darf jetzt ausschließlich über die positiven Seiten von der Kornblume schreiben, über die positiven Aspekte von diesem Ball und alles. Und eben bei manchen Sachen weiß ich nicht so, ja, vielleicht sind sie jetzt ein bisschen zu deppert dargestellt oder so. Bei manchen Sachen denke ich mir, na, sie wissen es schon, also die haben schon Geschichtswissen und so, aber sie ignorieren es dann entweder oder,
ja,
oder sie
nutzen es selektiv.
Oder sie ignorieren ihre eigene Rolle, die sie gerade dabei spielen. Ja. Genau, ja. Und eben so ein Argument, was wirklich extrem oft aber auch aufkommen ist, so in Deutschland eigentlich auch mit der AfD, weil er diesen elendslangen Monolog da gibt, während sie Mauthausen besuchen, weil er sich ja dann einredet, wenn die Partei mit den Rechten und mit den Rechtsradikalen koaliert, dann werden die weniger extrem. So. Und das ist jetzt kein, also ich meine, es ist ein extrem dummes Argument, aber es ist jetzt kein Argument, das ich jetzt denen untergeschoben habe, weil es so deppert ist, sondern es ist ja wirklich extrem diskutiert worden in Deutschland, wie die AfD populärer geworden ist. Die werden sich schon zusammenreißen, wenn sie mal Regierungspartei sind. Und das ist so ein arg gefährliche, also so eine arg gefährliche Idee einfach.
Es stimmt schon, dass sie natürlich in der Opposition oder wenn sie jetzt nicht in der Regierungsverantwortung sind, natürlich viel lauter schreien können und gewisse Grenzen weiter ausdehnen können, was sie sagen.
Oder dass sie halt die Sachen nicht sofort umsetzen könnten, wenn sie jetzt mitregieren.
Genau. Sie müssen aber nichts beweisen oder sonst was, sie brauchen nur schreien.
Aber es ist halt trotzdem ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, der immer behauptet, ich bringe jetzt alle Leute um, passt, geben wir ihm 10.000 Euro, dann wird er sich schon mäßigen. Ja. Also es ist irgendwie, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und es unterstützt sie vielleicht sogar noch eher.
Genau. Interessant fand ich in dem Buch ja auch, es gibt ja immer wieder so die Therapiebesuche. Also er nennt sie Therapeutin, die Dame, die er da besucht. Welche Rolle hat sie wirklich?
Es gibt so ein paar Sachen, die doppeldeutig und dann offen gelassen werden. Das ist ja mit den Wohnungen auch so ähnlich, seine eigene Wohnung und Julius Wohnung. Meine Idee wäre gewesen, dass schon beide Personen existieren, also dass es eine Therapeutin gibt und eine Rhetoriktrainerin und man die aber dann nicht mehr auseinanderhalten kann oder nicht weiß, zu wem geht er gerade. Weiß ich, vielleicht gibt es auch nur eine davon, vielleicht weiß man nicht ganz. Genau, aber er eifert seinem Idol eben so stark nach, dass er sogar träumen will wie er und sogar von denselben traumatischen Erfahrungen träumen will wie er und im Endeffekt für diesen anderen Menschen seine Traumata aufarbeiten möchte. Also,
Ja eben, da gibt es ja immer diese Geschichte um das Hinkebein, das ja angeblich von einem Unfall herrührt, wo er, ich weiß nicht, irgendwo in Asien war, zu Silvester auf der Straße und es gab irgendwann eine Silvesterparty oben auf irgendeiner Dachterrasse und es schmiss denn jemand Geld in die Menge und der Tumult, der daraus entstanden ist, hat dazu geführt, dass er eben niedergetrampelt worden ist und die Verletzung davon getragen hat. Eine seltsame Geschichte.
Die basiert eben auf einem Vorfall, der, glaube ich, 2014 oder 2015 in Shanghai tatsächlich passiert ist. Da ist aber Falschgeld untergeschmissen worden. Und ich war 2 Jahre später, war ich tatsächlich dort und es gab keine offiziellen Silvesterfeierlichkeiten. Und es war die absurdeste Erfahrung überhaupt, weil da gigantische Menschenmassen zusammengekommen sind und dann gab es keinen Countdown und kein gar nichts und dann hat sich das Ganze wieder so aufgelöst langsam irgendwie. Weil 2 Jahre vorher eben der Vorfall war und seitdem Feuerwerk untersagt worden ist und um eben weitere Massenpaniken zu vermeiden. Genau.
Aber zurück zum Buch. Ich habe schon gesagt, für mich sind alle diese Leute, die handelnden Personen in dem Buch, irgendwie so unsympathisch. Es gab nichts, mit dem ich mich nur irgendwie annähernd identifizieren konnte. Das war auch eine seltsame Erfahrung, weil in vielen Büchern sucht man zumindest auf die Art im Kopf irgendwo einen Anknüpfungspunkt. War das Intention?
Also ich habe schon noch Identifikations- und so Anknüpfungspunkte zum Protagonisten, weil ich weil das so eine Art Selbstversuch auch war, weil ich dann schon immer von mir selber ausgehe beim Schreiben irgendwie, das sind dann so also die, weiß ich, die schlimmsten Impulse, die es in meinem Denken gibt, nehme ich dann irgendwie her und weiß ich, stelle mir halt dann vor, wie es dann furchtbar verlaufen wäre oder sowas. Und eben, wo ich dann schon noch mit, also ein bisschen so mitfühlen oder mitdenken kann, wäre halt, wenn ich absolut keinen sozialen Anschluss gehabt hätte oder was, ich kann mir schon vorstellen, dass man dann abdriftet eben in solche Pickup-Artist-Foren und was weiß ich, wenn man dann da plötzlich Bestätigung kriegt von anderen Leuten irgendwie. Vor allem, weil ich mich wirklich durch extrem viele Pickup-Artist-Foren gewühlt habe jetzt, also nicht jetzt, 2018 für die Recherche. Und das sind halt ausschließlich einsame Jugendliche und Studenten, also weiß ich nicht, so 15 bis 25-Jährige irgendwie. Und das hat ein irrsinniges Gewaltpotenzial, das trotzdem hauptsächlich daher kommt, dass die Leute einfach keinen Anschluss finden, glaube ich. Also das ist so ein bisschen so eine Radikalisierungsmaschine für junge Männer, die keine Sozialkontakte haben, glaube ich. Genau, also das ist, wie gesagt, da möchte ich auch noch genug mitfühlen, um zu verstehen zumindest, wie rutscht man da rein, so in die Richtung. Ja.
Du hast ja selber gesagt, es ist für dich auch sowas wie ein Ausprobieren dessen, was bei dir im Kopf abgeht. Und tatsächlich war es bei mir auch so, ich habe oft das Gefühl gehabt, das, was der macht, das stelle ich mir in den hintersten Ecken meines Kopfkinos vor. Würde ich natürlich jetzt nie umsetzen. Aber ist dieses Schreiben oder wenn du das dann aufschreibst, ist das sowas wie ein Ventil oder auch eine Art von Hygiene?
Ja, schon, wobei es dann halt eben... Also ich arbeite jetzt wieder an was Neuem und da habe ich auch das Ventil, aber die Hauptfigur ist mir einfach sympathisch und ist einfach ein voll okayer Mensch irgendwie. Und das ist tatsächlich sehr viel angenehmer zum Schreiben als sowas. Also es ist schon, ja, also Schreiben ist kein Therapieersatz. So,
gut, ein kleiner Hinweis am Rande für alle, die das Buch lesen.
Genau.
Wie hat eigentlich Thomas Klawinic es aufgenommen, in einem Buch genannt zu werden?
Er hat sich noch nicht gemeldet. Aber er wird ja auch nur gut dargestellt.
Total.
Es gibt kein negatives Wort über ihn.
Das stimmt, tatsächlich. Das ist richtig. In der Ankündigung, was natürlich auch sehr bildhaft war, war auch zu lesen als Stichwort Austrian Psycho. Und natürlich denkt dann jeder sofort an Patrick Bateman, der da quasi seine narzisstischen Gewaltfantasien auslebt in seinem Parallelleben. Ist das auch Zufall, dass es diese Analogien oder diesen Vergleich gibt? Oder war der tatsächlich bei dir im Kopf?
Nein, ich habe mich da schon total an... Was ist der... Das ist der, das sind ja diese Brad Pack-Romane, ist das, glaube ich, irgendwie. Das war so der Überbegriff, ein bisschen für was Brad Easton Ellis geschrieben hat. Und dann noch... Ich glaube, Fight Club zählt da auch gerade noch dazu und ein paar andere. Und die waren schon sehr Vorlage für das Buch. Also ich schreibe wirklich meistens dann angelehnt an die Bücher, die ich halt zu dem Zeitpunkt gerade lese. Und ich habe American Psycho dann aber schon recherchetechnisch 2-3 Mal gelesen, nochmal vorher. Weil der, genau, bei American Psycho ist halt das Arge, dass er das ja ethisch überhaupt nicht gebrochen hat, so. Also, dass das ja wirklich 600 Seiten lang einfach kann man einem Arschloch dabei zuschauen, wie ein Arschloch ist, irgendwie. Aber sprachlich fasziniert es mich total, weil er das ja wirklich, erstens in so einem, man kann das in so einem Rauschzustand lesen. Also, es geht absurd flüssig dahin, wie lang dieses Buch eigentlich ist. Und er hat halt auch so absolut, so absolut ohne das zu gewichten, hat er halt so extreme Gewaltszenen neben, was in geschlagenen 40 Seiten Musiktheorie über Phil Collins Solokarriere im Gegensatz zu Genesis oder irgendwie sowas und irgendwann regen einen diese Musikkapitel mehr auf als die Gewaltszenen, wenn man sich denkt, so, was ich mache mit der Story weiter.
Genau.
Und das hat mich total fasziniert, also dass er da wirklich einfach Es sind schon extrem viele Anspielungen drin.
Eben, es ist ja bei dir ja auch so, bei dir gibt es ja auch immer diese Exkurse quasi in in den Marken- und Warenkapitalismus sozusagen. Genau, dieser Markenfetischismus, den deine Protagonisten auch so haben, oder?
Ja, voll. Beziehungsweise ich glaube, für mich hat sich das dann auch deswegen, also diese ganze Sprache hat sich dann irgendwie richtig angefühlt für das, weil ich eben das Gefühl habe, all die Leute, die da jetzt eben in der beschriebenen Partei arbeiten, könnten genauso gut an der Wall Street arbeiten oder in irgendeiner Bank oder und verwenden Politik halt echt einfach nur als Karriereweg irgendwie. Nicht, weil sie sich tatsächlich für irgendwas interessieren, sondern weil ihr Vater da auch gearbeitet hat und weil sie da schon die Kontakte haben und dort gut funktionieren können in dem System. Und ebenso vom wie sich die Leute verhalten, stelle ich mir ziemlich ähnlich vor, wie es an der Wall Street ausschaut eigentlich, eben von den Statussymbolen her, die man die ganze Zeit vergleicht und genauso ein bisschen eine Verwirtschaftung der Politik, glaube ich.
Am Ende des Buches gibt es dann noch deine Danksagungen und du bedankst dich bei Fabian Navarro für das maschinelle Remixen mancher Textpassagen. Mhm. Was meinst du damit?
Es gibt 5 oder 6 Szenen wurden dann, eine Haupt, na zwei, wie viele sind es denn? In einem Kapitel hauptsächlich, wo er, da schneidet er ganz viele Biografien auseinander und setzt sich daraus neue Texte zusammen. Fabian Navarro hat sich des Lyriker, Slampoet, Autor, wohnt inzwischen seit mehreren Jahren in Wien und hat sich vor allem Programmieren beigebracht vor ein paar Jahren und macht maschinelle Gedichte, also schreibt Programme, die automatisch Lyrik produzieren.
Also so wie Bots, so wie
genau, Bots. Genau, und verfeinert die aber immer mehr und macht verschiedenste Projekte eben in diesem Überschnittsfeld zwischen Programmieren und Kunst. Und er hat mir einfach mal das ganze Buch remixed. Also ich habe ihm irgendwie alles geschickt, was ich bis dahin hatte. Das waren 70 Seiten wahrscheinlich. Und er hat das durch eine, ich sage es sicher wieder falsch, eine Markov-Chain laufen lassen, was halt quasi das ganze Ding durchmischt und dann versucht, ungefähr in organischer Sprache wiederzugeben. Also er versucht neue Sätze draus zu bauen aus den Versatzstücken, die ich ihm gegeben habe.
Okay.
Und ich habe das dann redigiert, habe mir da die coolen Sachen rausgepickt und habe die dann immer im Buch eingebaut, wenn eine Art Nervenzusammenbruch stattfindet oder wenn die Hauptfigur irgendwie die Fassung verliert und dann bricht seine Sprache so ein bisschen zusammen und dann kommen diese ganzen Botstücke. Und eben am Ende, wo er versucht, eine neue Biografie zusammenzusetzen aus diesen 1000 alten Biografien. Und im ganz letzten Kapitel auch, weil da auch so eine bis eine Selbstauflösung stattfindet. Und dann sind eben so wunderbare Sätze dabei rausgekommen, wie auf dass ihr reumütig meine Stimme auszählen werdet, bis eure Augen in den Leitlinien brennen. Und das sind so Sachen, wo ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber es klingt extrem cool und ich fand das ein super spannendes Stilmittel irgendwie und genau. Gut,
also dann liegt es nicht an mir, dass ich diese Sätze dann nicht verstanden habe.
Na, gar nicht. Das ist auch irgendwo war, glaube ich, irgendwo was. Der hat mir diese ganz, ganz weirde, wo er diese Pickup-Artist-Sachen verwendet. Und die Szene hat er mir auch zusammen und durcheinander gemischt. Und dann sonst so Sachen wie irgendwie, wie war das? Also ganz furchtbare Sätze, also mit dem ihre feuchten und geschwollenen Knie oder irgendwie sowas. Und das hat mir dann so ungute Bilder, die aber in dieses Gesamtsetting so gut reinpasst haben. Und wo man dann eben, weil dann fragt man sich kurz, habe ich das gerade verlesen oder steht das jetzt? Oder,
und genau, hatte ich kommt beim Lesen aus dem Durcheinander. Genau. Ja. Also in diesem Sinne kann man sich auf die Suche machen, einerseits nach diesen Sätzen und andererseits natürlich auch nach all den anderen Dingen, über die wir gerade gesprochen haben, salonfähig. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei dir, Elias Hirschl, für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und ja, vielleicht sehen wir uns ja wieder, so oder so, auf irgendeiner Bühne, an irgendeinem Tisch. Auf Wiedersehen.
Dankeschön.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.litradio.org.